Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 16. November. Heute eine Sendung, die ganz im Zeichen von Rebellen steht.
Wir wollten jung sein und wir wollten Musik machen und wir wollten Applaus haben und das Leben geniessen und nicht in irgendwelche verdruckte Schubladen eingesteckt werden.
Das Jahr 1968 ist zu einem Symbol geworden. Ein Symbol, das für Jugendproteste steht, für Kommunen, laute Rockmusik und Blumen in den Haaren. Das Bernische Historische Museum widmet dieser Ära des Umbruchs nun die Ausstellung 1968 Schweiz. Dann?
Einerseits wollen wir uns fragen, welche Kritik haben wir an der Universität, so wie sie heute funktioniert. Andererseits geht es uns auch stark darum, zu zeigen, was für Alternativen stehen uns eigentlich offen.
An der Uni Bern werden an der langen Nacht der Karriere Studierende auf Karriere getrimmt. Damit sind aber nicht alle einverstanden, weswegen nun die Gegenveranstaltung «Die lange Nacht der Bildung» ins Leben gerufen wurde. Und stecken die Beatles dahinter oder ehemalige US-Präsidenten? Niemand weiß, wer die Residents sind. Jetzt kommen die Rebellen der elektronischen Popmusik nach Bern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten und die hat Katrin Hess für uns auf Lager.
In 10 Tagen können Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Bern über einen Kredit für eine neue Tramlinie nach Ostermundigen entscheiden. Wir haben gestern im Info darüber berichtet. Nun sollen aber auch BürgerInnen des Kantons darüber befinden können. Wie der Regierungsrat heute früh mitteilt, ist ein Referendum zustande gekommen gegen den Kantonsbeitrag von 102 Millionen Franken an das Tram Ostermundigen. Am 4. März wird über diese Vorlage abgestimmt. Zu wenige Menschen absolvieren den Militärdienst. Das findet der Bundesrat und will deswegen die Bedingungen für den Zugang zum Zivildienst verschärfen. So sollen zum Beispiel Soldaten, welche zum Zivildienst wechseln, die geleisteten Tage in der Armee nicht mehr anrechnen können. Nicht einverstanden damit ist der Schweizerische Zivildienstverband Ziviva. Laut einer Medienmitteilung behält er sich vor, das Referendum zu ergreifen gegen die geplanten Massnahmen. Der Bundesrat will einen digitalen Ausweis einführen. Damit soll die Identifikation im Internet erleichtert werden. Justizministerin Simonetta Sommaruga erklärte gestern an einer Medienkonferenz, sie wolle bis zum nächsten Sommer ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten. Kritik gegen dieses Projekt kommt von Seiten des Konsumentenschutzes. Die geplante elektronische Identität soll von Privatunternehmen ausgestellt werden. Die Handhabung von sensiblen Personendaten sei jedoch Staatsaufgabe und dürfe nicht an private Anbieter übergeben werden. Der Fall Uri Giallo sorgt zurzeit in Deutschland für Schlagzeilen. Der Geflüchtete aus Sierra Leone verbrannte 2005 in einer Polizeizelle in Dessau. Wie die ARD-Sendung Monitor nun aufdeckt, handelt es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Tod durch Fremdeinwirkung. So seien die schweren Verletzungen des Asylsuchenden ohne Brandbeschleuniger nicht zu erklären. Trotz der neuen Erkenntnisse will die zuständige Staatsanwaltschaft die Ermittlungen einstellen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag und am Wochenende bleibt's grau in grau. Nur selten kann sich die Sonne durchsetzen. Dies bei maximal 6 Grad.
Radl Info. Kultur.
Proteste für mehr Freiräume. Proteste gegen den Vietnamkrieg und gegen Spießbürgertum, Kommunen, laute Rockmusik, Jeanshosen und Blumen in den Haaren. Das Jahr 1968 hat viele Gesichter. 1968 ist aber nicht einfach nur ein Jahr, sondern ein Begriff, welcher eine Epoche des Umbruchs beschreibt. Das Bernische Historische Museum hat der 68er-Bewegung nun eine Wechselausstellung gewidmet, die heute eröffnet wird. Ich bin gestern bereits abgetaucht in die Welt von Lavalampen, psychedelischen Drogen, freier Liebe und Jugendkrawallen.
Sexuellement, quel est le plus fort des cinq?
What a question. I don't know. I haven't slept with them all.
Wir schreiben das Jahr 1967. Eine Band namens The Rolling Stones spielt in Zürich ein Konzert und wird bei der Pressekonferenz gefragt, welcher der Musiker denn der potenteste sei. Das Konzert der Rolling Stones ist eine Sensation. Eine gewaltige Ladung aufgestauter Frustration entlädt sich bei den mehrheitlich jugendlichen Zuschauern. Stühle werden geworfen, Sperrholzwände gehen in Bruch.
Am Schluss von dem Konzert haben dann einige Zuschauer angefangen, die Stühle und die Bank zusammenzuschlagen.
Nicht nur die Jugend in Zürich befindet sich im Ausnahmezustand, sondern die ganze Schweiz ist im Auf- und Umbruch, beeinflusst von den Ereignissen auf der ganzen Welt.
Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest.
Immer häufiger verlagerten sich die studentischen Aktionen auf die Straße.
Das Attentat auf Rudi Dutschke hat in mehreren deutschen Städten zu schweren Unruhen und Ausschreitungen geführt.
Vom 20. auf den 21. August aber kamen sie. Rund eine halbe Million Soldaten sollen es gewesen sein.
Die Russen, die sollen, sind ja das sind Kommunisten. Seht ihr, Kommunismus ist immer Diktatur.
1968 steht für vieles. Für Proteste gegen den Vietnamkrieg, für Frauenbewegung, für Straßenschlachten und mehr Freiräume, für internationale Solidarität. Die 68er lehnen sich auf gegen die Enge einer bürgerlichen Nachkriegsschweiz, eine Schweiz, die von Wirtschaftswachstum und Fortschrittsglaube geprägt ist, eine Schweiz, in der traditionelle Werte und Normen hochgehalten werden sollen. So ist das Zusammenleben ohne Trauschein verboten, homosexuelle Menschen werden polizeilich registriert, Männer mit langen Haaren in Restaurants nicht bedient und Frauen haben keine politischen Rechte. Diese Enge ist für viele unerträglich. Eine mehrheitlich junge Generation lehnt sich gegen die autoritären Strukturen und Hierarchien auf. Sie experimentiert mit neuen Wohnformen, Kleidern, freier Liebe und protestiert für mehr Mitspracherecht und Solidarität.
Wir wollten jung sein und wir wollten Musik machen und wir wollten Applaus haben und das Leben geniessen und nicht in irgendwelche verdruckte Schubladen eingesteckt werden. Grenzen hat man überschritten, ganz viele Grenzen. Und Freiheit ist etwas Wichtiges.
Das Bernische Historische Museum rückt in der Ausstellung 1968 Schweiz diese Ära des Umbruchs und des gesellschaftlichen Wandels ins Zentrum. Gegliedert in politische, kulturelle und alltägliche Aspekte fühlt die Ausstellung den Zeitgeist. Da gibt es Protestplakate zu sehen, Zeitzeugen berichten auf Bildschirmen und Hörstationen, über große Leinwände flimmern Collagen aus Fernsehbildern und farbenfrohe Kunstwerke und Inneneinrichtungsgegenstände gewähren Einblick in die damalige Zeit.
Und dann ist am Ende drauf ein Bild von mir in der Zeitung gesehen, mit dem Megafon. Und dann hat meine Mutter und meine Tante das ausgeschnitten und haben mir geschickt. Und darunter haben sie geschrieben, ach du dumme Babe, für das gescheiterte Bruno einen Zwetschgenkuchen backen.
Auch an Bern ging der rebellische Zeitgeist nicht spurlos vorüber. So versammelten sich Nonkonformisten regelmäßig in der Junkere 37, einem Kellerlokal in der Altstadt, in welchem zahlreiche bekannte Künstler, Musiker, Schriftsteller und Aktivisten ein- und ausgingen. Einer von ihnen war Bernhard Giger, welcher heute das Kornhausforum leitet. Die aktuelle Ausstellung 1968 Schweiz treffe das damalige Lebensgefühl sehr gut, sagt er.
Ja, ich muss sagen, ich bin hell begeistert von dieser Ausstellung. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Das ist, also es fängt richtig an zu arbeiten, jetzt sind wir, seit wir da durch die Ausstellung durch sind gegangen. Es ist wirklich echt berührend, bewegend. Die Ausstellung zeigt das wirklich. Sie zeigt aber auch, wie schwierig das ist, eigentlich das 68 wirklich zu erfassen. was ist denn wirklich gewesen? Ist es eine politische Bewegung gewesen? Ist es eine kulturelle Bewegung gewesen? Ist es gesellschaftlich gewesen? Und das finde ich eigentlich die ganze Widersprüchlichkeit und die ganze Breite auch, die Bewegung kann, und in dieser Ausstellung total schön zum Ausdruck. Das 68 ist vermutlich schon gesellschaftlich einer der grössten Umbrüche in den letzten 100 Jahren, die es gegeben hat. Es sind Sachen, die man sich heute gar nicht mehr richtig kann vergegenwärtigen, was das dann hat bedeutet. Eben, die Frauen hatten kein Stimmrecht noch. Wir sind den meisten Beizen, die wir wollten verkehren, sind wir gar nicht bedient worden, weil man halt vielleicht ein bisschen zu lange Haare hatte, weil man sogar mit Jeans aufgefallen ist. Rasenplätze hat man schlicht nicht dürfen draufgehen. Das war alles immer betreten verboten, Fußballspielen verboten. Also alles so Sachen, die heute dermassen selbstverständlich sind, sind dann eigentlich mal wie gekämpft worden. Und insofern kann man schon sagen, im Gesamten ist das wirklich ganz ein entscheidender Umbruch gewesen, auch im 20. Jahrhundert.
Ist der Bernhard Giger so ein richtiger 68er gewesen, mit Kiffen, langen Haaren und freie Liebe?
Also ich war ein junges Bubi, ich war dann knapp 16, als das angefangen hat. Und das andere stimmt ungefähr so, ja.
Die Wechselausstellung 1968 Schweiz wird bis am 17. Juni 2018 im Bernischen Historischen Museum gezeigt. Alle weiteren Infos sowie Bildmaterial zur Ausstellung gibt's auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info.
Ja, bevor wir uns neuzeitlicheren Rebellen zuwenden, bleiben wir musikalisch noch kurz in der Vergangenheit. Das sind die Herren, welche 1967 mit ihrem Konzert in Zürich dafür sorgten, dass Stühle flogen. The Rolling Stones, Painted Black.
Never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Thank you.
Rabe-Info. ECTS-Punkte jagen, Anwesenheiten belegen. Seit der Bologna-Reform anfangs der Nullerjahre funktioniere das Studium an der Uni nur noch nach marktwirtschaftlicher Logik. Das beklagen Studierende, welche heute Abend zur langen Nacht der Bildung einladen. In verschiedenen Vorträgen und Workshops wollen sie Alternativen zur Karriere diskutieren. Der gewählte Zeitpunkt ist dabei kein Zufall. Heute findet nämlich auch die lange Nacht der Karriere der Uni Bern statt. Eine Veranstaltung, an welcher Studis fit gemacht werden sollen für den Arbeitsmarkt. Kathrin Hess traf sich mit zwei Masterstudierenden Nora und Nils vom OK der Gegenveranstaltung, also der langen Nacht der Bildung, und erkundigte sich, warum denn diese Gegenveranstaltung überhaupt ins Leben gerufen wurde und warum die offizielle Nacht der Karriere denn problematisch sei.
Die Nacht der Karriere, die wirft ja zuerst einmal wirft einfach auch Fragen auf. Die wirft die Frage auf, wozu wir eigentlich studieren, wofür sind wir hier an der Universität, wofür brauchen wir alle die Zeit und die Energie, und die Nacht der Karriere gibt eigentlich eine klare Antwort darauf. Es geht darum, danach Karriere zu machen, sich einen Job zu suchen und Dinge, die ich an der Uni lerne, im Arbeitsmarkt zu verwerten. Und wir möchten eigentlich diese Frage öffnen und uns als Studierende damit auseinandersetzen, wofür wir eigentlich an der Uni sind und was wir damit machen wollen.
Auf eurer Webseite habt ihr drei Thesen platziert, welche ihr gerne mit den Menschen diskutieren möchtet, die an die lange Nacht der Bildung kommen, an die Gegenveranstaltung. Die erste These bezieht sich auf die Bologna-Reform. Seit diese etwa um die Jahrtausendwende gestartet ist, muss man in einem Studium in erster Linie noch Punkte sammeln. Jede Anwesenheit wird kontrolliert. Es kann eher weniger noch nach Interesse gelernt werden. In der zweiten These, da fordert ihr mehr demokratisches Mitspracherecht für Studierende, also dass Studierende in jeglichen Gremien an der Uni auch vertreten sind. Der Punkt, den ich aber mit Ihnen besprechen möchte, ist die dritte These, in welcher Sie schildern, dass BürgerInnen nur noch Arbeitsmaschinen seien. Was meinen Sie damit konkret?
Bei dieser Kritik geht es darum, dass ich den Eindruck habe, dass wir nur noch als ernstzunehmende Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen werden, wenn wir uns eben dieser Marktlogik unterwerfen und genau innerhalb von dieser Logik funktionieren und nur noch so glaubwürdige und ernstzunehmende Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen werden.
Und die Universität ist da natürlich zentral, oder? In diesem Prozess. Also ich meine, wir leben in einer Wissensgesellschaft und für die Marktwirtschaft, für den Kapitalismus, wie er heute funktioniert, sind natürlich gut ausgebildete Leute sehr wichtig. Und insofern ist es natürlich auch kein Zufall, dass jetzt die Universität Bern zusammen mit diesen verschiedenen Firmen eine lange Nacht der Karriere veranstaltet, weil es sehr wichtig ist für die Privatwirtschaft, dass Uniabgänger und Uniabgängerinnen dann auch wirklich einen Job ausüben danach.
Wie würde denn für Sie die ideale Uni ausschauen, jetzt im Gegensatz zur Uni, wie sie jetzt existiert?
Ich denke, in einer idealen Uni würde es auch Platz geben, nicht nur für eine Art von Wissen und von Wissensproduktion, sondern würde Wissen als etwas Vielfältiges gelebt werden und würden auch verschiedene Formen von Wissensproduktion einbezogen werden, nämlich beispielsweise auch partizipative Wissensproduktion. Und Studierende und Dozierende würden sich auf einer ausgeglicheneren Ebene begegnen können.
Habt ihr konkrete Beispiele aus eurem Uni-Alltag, wo ihr sagt, genau das funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das wünsche?
Also ich denke, mit diesen ganzen Leistungsnachweisen, wie das heute funktioniert, ist natürlich der Uni-Alltag schon sehr stark strukturiert. Also wenn man wöchentliche Zusammenfassungen schreiben muss, vielleicht 5 Vorträge in einem Semester halten muss und dann noch Abschlussprüfungen hat, da bleibt sehr wenig Zeit, um einfach den Interessen nachzugehen, mal irgendeinem Punkt stehen zu bleiben und weiter zu recherchieren, sondern man muss wirklich recht genau einfach das machen, was vorgegeben ist.
Sie haben also viel Kritik am Unibetrieb, wie er heute läuft, und um Alternativen aufzuzeigen zu all diesen Punkten, veranstalten Sie nun heute Abend zeitgleich zur offiziellen langen Nacht der Karriere von der Uni Bern eine lange Nacht der Bildung. Was steht bei dieser langen Nacht der Bildung denn im Zentrum?
An unserer langen Nacht der Bildung wollen wir vor allem die Frage nach Bildung neu diskutieren und neu aufwerfen. Im Zentrum stehen verschiedene Dinge. Einerseits wollen wir uns fragen, welche Kritik haben wir an der Universität, so wie sie heute funktioniert. Andererseits geht es uns auch stark darum, zu zeigen, was für Alternativen stehen uns eigentlich offen. Welche Möglichkeiten gibt es eben abseits von dieser stromlinigen einzigen Möglichkeit einer Karriere? Und dort beschäftigen wir uns einerseits mit alternativen Bildungsformen oder Widerstand innerhalb der Bildungsinstitution, wie es sie heute gibt. Und andererseits wollen wir eben auch aufzeigen und diskutieren, was für Alternativen zur Karriere es gibt.
Wichtig am Abend ist uns aber auch, dass nicht nur Leute bei uns Dinge vortragen, sondern es ist wirklich auch eine Versammlung, eigentlich eine Studierendenversammlung von Studierenden an der Universität, an den verschiedenen Fachhochschulen. Und das Ziel ist wirklich, dass wir uns einfach mal zusammen darüber austauschen, wo eigentlich der Schuh drückt bei uns Studierenden und wie man die Universität anders gestalten könnte.
Noram Nils vom OK der Langen Nacht der Bildung. Diese findet heute Abend im Kirchgemeindehaus Paulus gleich bei der Uni Tobler statt. Mehr Infos dazu gibt's auf www.nachtderbildung.ch.
Radioinfo. Kultur.
Vier überdimensionale Augen an der Stelle von Köpfen, gekleidet in Fracks, dazu adrette Gehstücke. Seit fast 50 Jahren sind The Residents die wohl mysteriöseste Popgruppe der Welt. Niemand weiß, wer sich hinter der Maskerade verbirgt. Und dies, obwohl die Gruppe aus San Francisco gleich in mehrfacher Hinsicht Pionierarbeit geleistet hat in der Popkultur. The Residents experimentierten bereits Ende der 60er Jahre mit elektronischen Instrumenten. In den 70er Jahren schufen sie die ersten Videoclips und begannen vor einem Vierteljahrhundert mit Computertechnologie Kunst zu produzieren. Die Live-Auftritte der Residents sind selten. Am Samstag sind die vier nun aber in der Dampfzentrale am Saint-Ghetto-Festival zu Gast. Grund genug für unseren News-Redaktor Michael Spahr, der wahrscheinlich größte Residents-Fan überhaupt, deren Geschichte zu erzählen. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing.
It's a man's, man's, man's world. Der Klassiker von James Brown. Durch die elektronischen Geräte von The Residents verzerrt, erhält eine ganz neue und eigene Qualität. The Residents verwursteln seit bald 50 Jahren die amerikanische Popmusik und Popkultur und schaffen damit ihre eigenen düsteren Werke. Ende der 60er Jahre trafen sich vier Schüler an einer Highschool in der Provinz von Louisiana, gelockt vom wilden und ausschweifenden Hippie-Leben in Kalifornien, machten sie sich auf den Weg nach San Francisco. So die Legende. Und dort verunsicherten sie sogleich mit ihren seltsamen Sounds das von der relativ braven Folkmusik verwöhnte Hippie-Publikum. Once I had a little girl, sweetest girl of my world. I love her and she loved me. She sailed away across the big blue sea. Never figured that Roy'd stop singing. It won't be the next till stop dead.
Sie waren musikalisch vielleicht ein bisschen dilettantischer als ihre Popzeitgenossinnen und Rockzeitgenossen Ende der 1960er Jahre. Ja, sie waren irgendwie Punk und in vielem waren sie sehr innovativ und originell. Zum Beispiel ihre Anonymität, die sie bis heute bewahrt haben. Zwar gibt es Vermutungen, wer hinter den Masken steckt, in denen sie seit Jahrzehnten auftreten. Einige behaupteten gar, sie seien die Beatles, andere, sie seien ehemalige US-Präsidenten. Die Vermutung liegt nahe, dass die Identität der Residents irgendwo dazwischen liegt. Belegt ist nur, dass sie sich vor einem halben Jahrhundert in einem alten Lagerhaus in San Francisco niederließen, wo sie begannen, mit Tapes und elektronischen Geräten musikalisch zu experimentieren. Skinner was born in a bathtub and grew so incredibly thin that even the end of an eyedropper sucked him in. Now Skinner never knew any questions and Skinner never looked at lights. Die Band hatte vorerst noch keinen Namen und sandte ein Demo-Tape an die Plattenfirma Warner Brothers. Darauf nur gerade die Absenderadresse. Das Tape wurde retourniert an die Bewohner, in Englisch The Residents, dieser bestimmten Adresse. Von da an hießen sie The Residents. Erst 1974 kam dann ihr erstes Album heraus, Meet The Residents, auf ihrem eigenen Plattenlabel Rolf Records. Calling Rolf on the Porcelain Telephone war damals ein gebräuchliches Synonym für das Wort Erbrechen. Tatsächlich verdienten The Residents dank diesem Label auch ein wenig Geld, gaben dort zum Beispiel die ersten Alben der späteren Schweizer Pop-Legenden Yellow heraus. Selber haben The Residents seit den 70er Jahren über 50 Alben herausgegeben. Nicht nur ihr Spiel mit elektronischen Instrumenten spricht für den Pioniergeist der Residents, sondern auch ihre Experimente mit Videos, die sie in einer Zeit machten, als es noch keine Videoclips gab. Lustigerweise spielte der erste Popmusik-Videosender MTV in seinen Anfängen die schrägen Residents-Clips in Heavy Rotation, also dauernd. Ganz einfach, weil Anfang der 80er Jahre die meisten Bands noch keine Videoclips produziert hatten. In den 90er Jahren leisteten The Residents gleich noch einmal Pionierarbeit, als sie ihre Kunst auch auf der damals neuen CD-ROM-Technologie veröffentlichten. Neben dem klassischen Album Freakshow gab es diese Freakshow auch als interaktives Videogame. Auch wenn sie Kult sind und ihre Werke zur offiziellen Sammlung des renommierten Museums of Modern Art in New York gehören, sind die Residents underground geblieben. Vielleicht auch gerade deshalb, weil sie sich dem Personenkult der Popwelt immer verweigert hatten. In ihren relativ raren Live-Shows traten sie jahrelang nur versteckt unter gigantischen Augenmasken auf. Interviews ließen sie von Mediensprechern geben, bei denen bis heute gerätselt wird, ob genau diese die wahren Residents waren. Und wer weiß, vielleicht sind die Residents schon lange tot. Und diejenigen, die heute noch als Residents auftreten, sind ganz andere. Our dad's true.
Morgen, Samstagabend treten der Residents oder Menschen, die sich als der Residents ausgeben, am Saghetto-Festival in der Berner Dampfzentrale auf. Videoclips der Residents und den Dokumentarfilm Theory of Obscurity gibt's zu sehen unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Infosendung vom Donnerstag, den 16. November. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, dann mit einem Radioblog von Tamara Funicello und einem Beitrag zum Einsatz von Antibiotika in der Nutztierindustrie. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Michael Spahr. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.